This is Clara, and I'm the Doctor.
You're from UNIT.
Well, if that's what it says.
I'm Pritchard. This is Bennett.
O'Donnell, you're really the Doctor. I'm a huge fan. nice work.
So who's in charge now? I need to know who to ignore.
That'd be me. Her.
Actually, that would be me. I represent Vector Petroleum. We've obtained the mining rights to the oil.
The oil?
They're ghosts! They're ghosts.
You said there was no such thing. You actually poo-pooed the ghost theory.
Yes, well, there was no such thing as socks or smartphones and badges until there suddenly were. Besides, what else could they be? They're not holograms. They're not flesh avatars. They're not autons. They're not digital copies bouncing around the nethosphere. No, these people are literally, actually dead. Wow. It's amazing. I've never actually met a proper ghost.
Moran was our friend.
The gods.
Oh. Oh, right, you are.
Come
here. I'm very sorry for your loss. I'll do all I can to solve the death of your friend / family member / pet.
But what do the coordinates lead to, though? To us? To the ghosts? What?
Ah, what the coordinates are for. That is part of the answer to the other question you're all thinking. Really? Come on. None of you? Surely just being around me makes you clever by osmosis. What is the other question?
The temple. The fourth part of the directions. What's the temple?
Finally. It's like pulling teeth. Clara, why don't I have a radio in the TARDIS?
You took it apart and used the pieces to make a clockwork squirrel.
And because whatever song I heard, first thing in the morning, I was stuck with. 2 weeks of Mysterious Girl by Peter Andre. I was begging for the brush of death's merciful hand.
Comport Nummer 665, Peggy Tsai. Hallo und herzlichen Glückwunsch zum 665. Comport, den ich am heutigen sonnigen Freitag, dem 24. August 2018, Tag 236 in der KW 34 aufgenommen habe. Die Intros entstammen alle der dritten Folge der neunten Staffel von Dr. Wer noch gleich. Good to ignore the cards, the other question, no radio. Was ihr hier aber wieder auf und in die Ohren bekommt, sind nicht so sehr Fernsehzitate, sondern wieder die üblichen drei Teile, bestehend aus zwei Teilen, wo ich politische Meldungen nehme und kommentiere, einem Teil, wo ich eher technische Meldungen nehme und kommentiere. Was davon ihr jetzt konkret hören könnt, wenn ihr am Stück weiterhört, ist dann Teil 3, die ich nenne es Technik-Ecke, wo es ein paar Fanboy-Meldungen, ein paar sonstige und mehr Meldungen hineingeschafft haben. 16 Grad, Scattered Cloudsiger. Nö. Cool Greetings. Die 16 Grad, kommen wir leveln wie 16, wir sind mal 17 km aus dem Wäscht und wir haben immer noch keine Visibility. So, dann können wir auch wieder bei Weather Pro reingucken. Da ist es immer noch Stand 6 oder 17 Grad. Cloudy mit Light Drizzle, ja, 0,0 mm pro Stunde. Fields Lake 19, Taupunkt 15, Humidität 86%, Druck 1006, im Gerät gemessen jetzt 1001. Windmatt irgendwas zwischen 17 und 35 km. So, dann ist es 10 nach 7 und wir kommen in der Fanboy-Ecke an, die da mit dem Stiftgerücht von Montagmittag anfängt, weil Stiftunterstützung angeblich nur für bestimmte neue Ipone ist. Gibt es jetzt eine Behauptung der in Taipei erscheinenden, Wirtschaftszeitung Economic Daily Nevs, die aus Apples Lieferkette erfahren haben will, dass zumindest zwei der wahrscheinlich drei neuen iPhone-Modelle dieses Jahrgangs mit Unterstützung für den Apfelstift ausgerüstet sein sollen. Ja, wenn ich mal wild raten soll, die beiden OLED-Modelle, die als High-End-Modelle avisiert sind und nicht so sehr das LED-Modell, was nicht als High-End-Modell angedacht ist. Wäre jetzt zumindest irgendwie so rein von der Produktabgrenzung her eine logische Konsequenz. Aber, ja. So, dann gibt es mal wieder Produkte, die vorregistriert werden bei der wie heißt denn das Ding? Eurasischen Wirtschaftskommission. Und zwar Uhren. In der Datenbank der Eurasischen Wirtschaftskommission sind nun insgesamt 6 neue Modelle A1977, 78, 75, 76, A2007 und A2008 zu finden. Hier wird spekuliert, dass es jeweils Modelle in jeweils 2 unterschiedlichen Größen gibt, jeweils mit und ohne Mobilfunkanbindung und mit der Unterscheidung auf Aluminium- und Stahlgehäuse. Würde dann unter Umständen bedeuten, dass das teure Keramik rausfällt. Wo nicht so ganz klar ist, also ja, dass es eben nicht mehr 3 Preisklassen von Uhr gibt, sondern eben nur noch Edelstahl und Alu. Ja, Gott, also ich meine, das komplette güldene Modell hat ja auch nie weiter als die Series Zero überlebt. So, wer das Ding hat, der ist mit WatchOS 5 dann aufgeschmissen, weil das kommt da nicht mehr rein. Na, insofern, ja. So, auf der anderen Seite, was da so angemeldet wird. Na, wir hatten im Mai eine Anmeldung, wir hatten irgendwas, was noch mit iOS 11 rauskommen sollte, wo ich jetzt inzwischen durchaus leise Zweifel dran zu haben wage, dass das tatsächlich noch Produkte sind, von denen wir irgendwas mitkriegen. Weil, also, jetzt ist ja eigentlich schon absehbar, dass wir nur noch wenige Wochen weg sind von der iPhone-Keynote. Mit der dann ja auch ein Termin für iOS 12 rauskommt und das vorher nochmal neue Produkte auf dem Markt aufschlagen. Also das wäre eine Behauptung, die dürfte man dann gerne mal irgendwo mit belegen. Scheibchen Käse zum Beispiel. Also ja. Ich finde die Leute, die sich auf diese Gerüchte draufwerfen, immer besonders spannend, weil sie ignorieren, dass es da eben in der jüngeren Vergangenheit alleine 2 Registrierungswellen für irgendwelche Produkte gab, wo von den Produkten nicht zu sehen ist. Und wer das nicht erklären kann, der braucht mir jetzt nicht mit einer Registrierungsmeldung da kommen. Ja, aber das heißt das. Nee, das heißt erstmal gar nichts. Das heißt, dass da irgendwas eingetragen wurde in irgendeiner Datenbank. Und was das für Konsequenzen hat, das wird man dann gucken müssen. No, das heißt das. So, dann am Montag 19 Uhr gab es WatchOS 12.0 Beta 9 16A5362A, WatchOS 5.0 Beta 8, ebenfalls Montag 19 Uhr 16R5357A. Dann gibt es die lustige Terminraterei, wann denn jetzt nun eigentlich die Keynote stattfinden könnte. Und also es gibt da so ein paar wilde Rätereien von sonst wann über sonst wo, da Fibi hat die 10.000 Schritte voll. Das war jetzt heute auch nicht wirklich schwer, nachdem ich es geschafft habe, früh rauszukommen und nach dem Maindorfer Weg zu laufen. Und zwar irgendwie der First or Second Tuesday or Wednesday of September wären so wilde Mutmaßungen, die ein Herr Ritchie fallen lässt. Gruber, auch ohne Inside Information, meint, für den wäre der 12. September der amtierende beste Vorschlag. Weil 11. September, ja, September 11, nee, eher nicht. Und eine Woche vorher wäre eigentlich noch zu früh. Ja, so. Eine Woche vorher hätte ich aber die Chance, noch live zuzugucken. Nun ja, also, ja. So, und hier meint Dave Mark bei The Loop, also auch so, ja, 12. September, klingt realistisch. So, da warten wir doch einfach mal ab. So, es gibt bisher noch keine Leute, die behaupten, dass sie irgendwelche Inside-Information hätten, die da schon mit Terminen um sich fuchteln. Von daher, ja. So, dann gab es GurMac, German, New MacBook, Mac Mini coming this year. The new laptop will look similar to the current MacBook Air, but will include thinner bezels around the screen. Wie sollte er dann similar aussehen, wenn er thinner bezels hat? Entweder ist dann das Display bigger oder irgendwas anderes. Keine Ahnung. Dieses Gerücht ist in sich inkonsistent. Hallo? Aber ja, also dass es ein MacBook Air Nachfolger geben könnte, so, weil das MacBook mit nur einem Port ist definitiv nicht der Nachfolger vom Air. Dafür ist es zu teuer und trotzdem zu machtlos. Und dass der Mac Mini angefasst werden soll. This new machine is said to have a Retina display, which is great news. Maybe its keyboard will work. So, und dann eben irgendwie was Mac Mini mit dem ersten Upgrade seit ungefähr 4 Jahren. Und zwar irgendwie, ja, also da könnten Dinge kommen, sagt der Görman. So, und anders also bei Softwaregerüchten, bei denen ja klar ist, dass seine Quellen doch eher nicht so richtig dolle glaubwürdig sind, kann er bei Hardware Teile der Story zumindest ja schon mal richtig haben. Kann man aus der Vergangenheit wissen. Der hat selten die vollständige Story. Und wenn man dann hinterher die vollständige Story zu sehen bekommt, dann sieht man auch, okay, diese Teile davon hat er gesehen, den Rest davon hat er nicht gesehen und entsprechend sehen seine Gerüchte halt auch aus. Also, ja. So, dann Travotch. Genau, Time Travel würde nämlich aus WatchOS 5 entfernt, vermeldeten alle möglichen deutschen Seiten. Das habe ich auf englischsprachigen Seiten gar nicht gesehen. So frei nach dem Motto, bisher ist es ja so, dass man, wenn man die Funktion, muss man sie explizit anschalten oder was ist standardmäßig an? Also jedenfalls, wenn man auf dem Watchface an der Crown rumgeschraubt hat, dann hat die Uhr auf dem Watchface das angezeigt, was sie zu dem Zeitpunkt, den sie dann da eben auch anzeigt, jeweils an anderen Daten angezeigt hätte. Und diese Funktion als solches, die ist jetzt also in WatchOS 5 irgendwie nicht mehr drin. Außer bei den Watchfaces, wo es Sinn macht, eben die astronomischen und vom Time Travel Ende verschwunden geblieben sind verschiedene Ziffernblätter wie Solar und Erde, die man weiterhin mittels digitaler Krone verändern kann, weil das ja auch Sinn macht, weil wenn du da dann nur den aktuellen Zeitpunkt jeweils sehen kannst, dann ist ja das Watchface dann doch ein bisschen weniger spannend. So, aber ja. Gut, so unheimlich häufig habe ich es jetzt dann auch nicht mehr verwendet. So, BTMM. Back to my Mac. Gab es am Dienstag diverse Meldungen, dass jetzt macOS darauf hinwies, dass mit Mojave Back to my Mac nicht mehr funktionieren würde. Für die Leute, die es vorher mal genutzt hätten. Ja. Wer es noch nie genutzt hat, für den ist das tendenziell auch eher nicht so spannend. Von daher, ja, es gab da mal eine Funktion namens Back to my Mac und die funktioniert dann mit dem nächsten Betriebssystem nicht mehr. Mhm. Ja, obwohl ist hier jetzt der Informationsgehalt drin? Richtig. Es gibt hier kaum einen Informationsgehalt. Und dann aus der Kategorie Überraschung. Eine iOS 12.0 Beta 10.16a5364a ist in der vergangenen Nacht, nämlich 22 Uhr irgendwas, aus Apple rausgefallen. Jetzt können wir bei Gelegenheit nochmal nachgucken. 5362a war die Beta 9. 62, und das ist jetzt 64, also das ist gerade mal 2 Nummern hinten größer. For whatever reason. Also wilde Mutmaßung, da gab es irgendwie einen bösen, peinlichen Bug, der so böse peinlich war, dass sie eine Beta 7 damit gemacht haben. Na gut, nicht eine Beta 7, so frei nach dem Motto, die Beta gibt es hier gar nicht mehr, sondern dann machen wir mal eine neue Beta. Okay. Das gucke ich mir an und sage, okay, weil mehr als okay fällt mir dazu nicht ein. So. Mikrintel, Donnerstag bei Trollfe gefunden. Intel hat für den Mikrocode die Lizenz geändert. Der Mikrocode, den man einspielen muss, um Seitenkanalangriffe zu bekämpfen. Ja, richtig. Der, dessen Einspielen nicht optional ist. Der Mikrocode. Und was steht da jetzt in der Lizenz drinne? You will not and will not allow any third party to publish or provide any software benchmark or comparison test results. Das ist das Intel, wie wir es kennen und schätzen. Nie um einen unredlichen Trick verlegen, um die Kunden über den Tisch zu ziehen. All die Benchmarks, die zeigen, wie krass die Performance einbricht, wenn man den Intel-Prozessoren die Abschaltvorrichtungen abschaltete, die erzeugen ja Dissonanz mit den Performance-Behauptungen. Das ist der Werbung, das geht ja mal gar nicht. Also frei nach dem Motto, unter Ferner liefen, haben sie mal in die AGB reingepinselt. Ja, also wenn du dieses Software-Update, was du definitiv aus Sicherheitsgründen haben willst, einspielst, dann darfst du leider nicht mehr über Performance reden. Was? Was? Also ich meine, ich kann irgendwie so implizit verstehen, wo man da hin will. So richtungsmäßig, so frei nach dem Motto, ja, Gott, ja, also die Performance, die saugt halt. Weil wenn die CPU nicht mehr so viel spekulativ exekutieren darf, dann saugt die Performance halt wieder. Ja, das mit dem ganzen spekulativen Exekutieren, das haben wir eingeführt, weil vorher die Performance halt so nicht so geil war. Und auch absehbar war, dass wir die nicht mehr geiler kriegen. So, und jetzt drehen die CPUs halt nicht intensiv Däumchen, sondern führen einfach schon mal irgendwie Zeug aus, von dem sie glauben, das könnte ja später nochmal benötigt werden. So. Jetzt stellt sich raus, ja, wenn du das machst, dann machst du das ganze System aber unsicher. Ja gut, dann machen wir das nicht. So, dann geht halt die Performance in die Knie. Und jetzt dürfen also keine Performance-Testergebnisse mehr verbreitet werden, wenn man da mit einem Mikrocode rumgeschraubt hat. What? So, und dann gab es da noch Unavo. Unavo protegt. Apple dringt Fahrzeug zur Löschung von Schnüffel VPN-App. Die, Anführungszeichen, Sicherheitsanwendung, Anführungszeichen, leitete den gesamten iOS-Datenverkehr. Das klingt wie ein Rasenmäher. Das ist kein Rasenmäher. Das ist ein Kipper. Er ist nur laut. Fährt aber in die andere Richtung. So, leitet also den gesamten iOS-Datenverkehr über Facebook-Server um und sammelte ihn dort auch zu Analysezwecken. Und da hat Apple jetzt dann Druck gemacht, dass die App dann aus dem Store entfernt werden würde. Und jetzt stellen wir uns mal vor, das wäre nicht Facebook gewesen, sondern wäre irgendeine eben, sagen wir mal ganz böse, eine russische Firma gewesen. Da wäre das Geheule aber mal laut gewesen. Der Russe ist schuld. Der Russe will uns hacken. Das hat der Russe zwar gar nicht nötig, aber ja. Der Russe könnte sich auch einfach mal bei der NSA einhacken und könnte da dieselben Daten raustragen, die die übrigens haben. Alle. Ja, aber die NSA, die ist ja per Definition gut. Ach so, na dann. Na, also eben. Das gucke ich mir an und sage so, ja, wäre das jemand anders, außer Gesichtsbuch. Das hätte aber mal sofort einen großen Aufschrei gesetzt. Das hätte auch sofort irgendwie eine Entfernung aus dem Applikationsladen gesetzt, in dem Augenblick, wo Apple auffällt, dass das mit der Rechtmäßigkeit so ein bisschen fernliegend ist. Aber hey! So, eine Space-Meldung habe ich. Und zwar Donnerstag früh, ESA-R-Beobachtungssatellit Aeolus erfolgreich gestartet. Und zwar von Kourou. Eine Vega-Rakete brachte den rund 1,4 Tonnen schweren Satelliten der Europäischen Raumfahrtagentur ESA am Abend vom südamerikanischen französischen Guyana aus ins All. Etwa eine Stunde später sendete die Sonde ihr erstes Signal zur Erde. Der nach dem Gott der Winde benannte Satellit wird nach Einschätzung von Fachleuten die Wettervorhersage voranbringen, indem er mit Hilfe komplizierter Lasertechnik ganz neue Windprofile liefert. Ja, da. So. Mehr war nicht an Space-Meldungen. SpaceX hat SpaceX hat jetzt bei Launchpad 39A den Crew Access Arm für ihre irgendwann in nicht gar so ferner Zukunft anstehende erste bemenschte Mission installiert. So. Und dann haben wir 15 Minuten. Dann gucken wir doch mal, ob die am Ende Ecke hier für 15 Minuten Unterhaltung reicht. Die geht damit los, dass am Freitag, als ich zu Hause ankam, erstmal die Hausbetreuer Zettel aufhingen, dass es einen Wasserrohrbruch gäbe. Techniker wäre informiert. Konsequenz war nämlich kein Wasser irgendwo. So, und also wenn ich das richtig mitgekriegt habe, war nicht unser Haus betroffen, sondern es war irgendwie was Größeres betroffen. Nach der Produktion bin ich dann zum Dentisten raus, um mir da einen Termin zuzulegen. Ergebnis ist, am Montag, dem 27. um 15 Uhr darf ich da aufschlagen. In der Innenstadt hat es nochmal kurz geregnet. Ich habe eine Runde gedreht, dann ein Eis und dann U3. Zu Hause hingen die Zettel noch, aber das Wasser lief wieder. So frei nach dem Motto, ja, ich vertraue doch den Zetteln nicht. Ich drehe einfach mal einen Wasserhahn auf und gucke da mal, ob da was blubbert. Wasserhahn aufgedreht und blubber, 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 Wasser. Guck mal, hier kommt Wasser. Ja. Samstag früh waren es dann 10 Grad, mein Dorfer Weg und zurück. Exercise war schon wieder schwer. Bus nach Langenhorn auf dem Weg zum Heidberg. Schon 7 und 8 plus das Eyecatcher-Backup verpasst. So frei nach dem Motto, wenn ich im Langenhorn-Markt-Hotspot noch drin stecke, kann ich ja einfach mal da schon mal ein Backup einspülen. Weil ich mir nämlich überlegt hatte, das hätte ich eigentlich schon noch ganz gerne, bevor ich dann hier mal in den Urlaub glitsche. Bis 10 kam ich dann auf 32K und immerhin 207 Minuten. Danach in Langenhorn Markt habe ich 15 Minuten für die 10 GB an Downloads gebraucht. Nämlich 5 pro Gerät. UKE, dann Berne. Unterwegs fiel mir auf, dass der Charge 2 nichts mehr angezeigt hat. Kam ich bis 14 Uhr auf 53K und 334 Minuten. So, und Charge 2 zeigt nichts mehr an. Symptom ist, das Ding ist wahrscheinlich sogar noch an. Also wenn man den Knopf drückt, dann vibriert es ab und zu mal. Aber das Display zeigt nichts mehr an. So habe ich dann gesagt, Mensch, da ist ja praktisch, dass ich mir ja gerade einen weiteren Charge 2 zugelegt habe, den ich noch gar nicht einsetzen konnte, weil der ja den bestehenden ersetzen würde. Jetzt habe ich einen Grund, den bestehenden zu ersetzen. Tada! So, Sonntag früh waren es dann 15 Grad, als ich raus bin. Für die Cy Classics waren überall schon Schilder und Absperrungen vorbereitet. Ich bin dann bis nach Ringstraße, Leha-Straße gelaufen. Diepenhorn dann nach links abgebogen und nicht nach rechts. Wie sonst, so frei nach dem Motto, nee, ich glaube nicht, dass ich die Strecke überqueren will. Ich will zumindest mal erstmal sehen, wie schlimm es denn aussieht. Und Diepenhorn dann nach links, andere Seite der Ringstraße lang, da dann wieder Nordlandweg. Bis 10.20 Uhr kam ich auf 39K und 270 Minuten. Genau, weil zwischendurch habe ich dann auch mal die Horden an Radfahrern gesehen. So frei nach dem Motto, wenn da gerade ein Pulk von kommt, brauchst du gar nicht erst versuchen, die Straße zu überqueren. Das kannst du völlig vergessen. Und hat sich dann herausgestellt. Also das war eine gute Idee, nicht auf Krampf zu versuchen, ob ich die Straße überqueren kann. Aufgehalten hätte mich wahrscheinlich nicht wirklich jemand. Aber man muss es nicht drauf ankommen lassen. Plus, was früher auch schon sichtbar war, wo denn der komische Wasserrohrbruch gewesen wäre, nämlich Spitzbergenweg, die Bushaltestelle. Da gab es eine Ausschwemmung, die verdächtig danach aussah, als wäre da irgendwie eine größere Menge Wasser ausgetreten und hätte dann mal so ein bisschen was von dem Fußwegsand noch beiseite geschoben. So, dann nachmittags habe ich noch ein bisschen entmüllt, ein paar Klamotten, Schuhe und normalen Müll. Im Keller war die Tür offen, da habe ich mal nachgeschaut, wo sich die Wilhelm Tell Box verstecken könnte und ich habe wieder nichts gefunden. Verdacht bleibt weiterhin irgendwie die Kabelfernsehboxen. Aber gut. So, Montag waren es an 19 Grad, der Rohrbruch war dann nicht mehr zu sehen. Dann Barkoppelbände, Berliner Tor, da Morning Golden Hour Ends, 7.29 Uhr, 27. Genau, das Büro war wieder voll, weil sowohl der Typ, der die letzten Monate in Berlin rumhing, als auch im Urlaub gewesener Kollege waren dann wieder da. Dann Mittag Speisewaage, nachmittags gab es zu Hause einen Anruf von, ich vermute mal, die O2-Hotline. Twitter können die mir nicht helfen, empfehlen mir doch im Forum die Frage mal zu stellen, da die Moderatorin, die hätten ja irgendwie Zugriff auf irgendwelche Daten. Ja, es funktioniert aber nur, wenn man es schafft, sich mit dem Account, wo die Telefonnummer dran klebt, auch im Forum anzumelden und nicht eine obskure Fehlermeldung bekommt anstelle einer Anmeldung. Ja, ich bekam nur eine obskure Fehlermeldung. Nun ja, So, Heimweg dann über Berliner Tor mit Hotspot für alle. Unterwegs habe ich mir einen Foren-Account eingerichtet. Die U3 kam dann in Wandsbek-Gartenstadt mal wieder auf dem falschen Bahnsteig an. Dienstag waren es 13 Grad früh, Barkoppelbeerne unerwarteten Hotspot erwischt. So, frei nach dem Motto, wie iPad aus der Tasche holen. Hier ist ein Hotspot. Ja, es ist ein Mobi-Klick. Hochguck. Oh, ich sehe den. Interesting. Ja, Berner hat zwei Sender, nämlich einen unterm Dach am Bahnsteig und einen am Hauptein- und Ausgang unterm Dach an der Ecke. So, das war insofern überraschend, als ich damit gerechnet hatte, nachdem da vor bummelig zwei Wochen in Trabrennbahn ein Hotspot aufgetaucht ist, dass der nächste Hotspot dann irgendwie Wochen später in Farmsen aufschlagen würde. Ja, also Kisten ausdehnen, am Ende dann mal ein WLAN werden könnte, sind da auch schon zu sehen. Aber gestern nochmal nachgeguckt, da ist definitiv noch kein WLAN zu sehen. So, dann Berliner Tor, Mittag beim Speisewagen um 14.21 und nochmal um 14.24 meldet die Fritzbox eine neue IP-Adresse. Das mit 14.24 hat allerdings die Fritzbox nicht per Mail mehr melden können, weil dann Gmail ein Jemand kennt ihr Passwort-Spiel gespielt hat. Und ich dann nur die Gmail Jemand kennt ihr Passwort-Mail gesehen habe. So, das fand ich dann aber auch doof. Dann habe ich mal hier mit MyFritz mich da remote eingewählt und mal geguckt, so sag mal Fritzbox, du hast jetzt nicht zufällig gerade irgendwer hat im Keller an den Kabeln rumgefingert und jetzt kriegen wir hier kein ordentliches Internet mehr wie 2014. Dann sagt die Fritzbox, nö, es waren einfach nur die IP-Verbindung war weg. PPP irgendwie weggebrochen. Dann habe ich mir eine neue Verbindung gezogen und habe eine neue IP bekommen. Und jetzt sagt der Gmail zu mir, ist ja schön, dass du eine Mail versenden willst, aber nö. So, und das ging so schnell, dass die Probe nämlich nur einen Wechsel mitbekommen hat. Deswegen hat mich das auch ein bisschen verwirrt. So, dann Heimweg über Berliner Tor mit dem Hotspot fürs X. Sitz gab es dann erst in Mundsburg. Abends im O2-Portal habe ich, nachdem ich mich rausgefunden habe, es gibt irgendwie im O2-Portal ein Briefe von O2-Abschnitt. Habe ich dann nämlich den Brief da gefunden mit Zugangsdaten und Details zur Umstellung. Wie zum Beispiel, ja, Techniker kommt am 5. September vormittags, so irgendwo 8 bis 12. Meine Anwesenheit ist erforderlich. Es werden irgendwelche Messungen gemacht. Und es werden Geräte installiert. Ja, eine Fritzbox. So, eine Fritzbox installieren ist übrigens so schwer nicht. Im Wesentlichen habe ich sie nämlich eigentlich schon installiert. Ich müsste nur den Splitter rausnehmen und müsste dann an dem einen Kabel da einen Adapter ran machen, dass der in die THE-Dose passt. Und schon habe ich die Fritzbox fertig installiert und müsste dann nur noch die Zugangsdaten da rein tippern. Aber so, dann mittwochs in der Nacht dahin habe ich mich gewundert, wo denn die IP-Mail von der Fritzbox bliebe. Habe die Fritzbox gefragt, beziehungsweise erst habe ich die Probe gefragt, die sagt so, ja, da war so irgendwie 22 Uhr irgendwas, war eine Neuverbindung mit einer neuen IP. Dann habe ich in die Fritzbox reingeguckt, die sagt, ja, Gmail ist bockig und lässt mich nicht. Ich soll mich doch mal mit einem Browser anmelden. Ja, very not helpful. Fritzbox hat keinen Browser, du Arschgeige. So, da habe ich dann ein bisschen rumgegoogelt und den Tipp gefunden, man könnte doch mal Zwei-Faktor-Authentifizierung anmachen, ein App-spezifisches Passwort generieren und die Zwei-Faktor-Authentifizierung wieder ausmachen. Habe ich das gemacht? Hab der Fritzbox dann auch als für den Push-Mail-Sendedingens das App-Passwort in die Hand gedrückt. Und danach dann erst irgendwann festgestellt, so ja, das ist ja schön, dass ich jetzt da das spezifische Passwort kenne, dass die Fritzbox das kennt, aber ich habe es dann nirgendwo anders. Und nein, aus Gmail kriegt man es auch nicht mehr raus. Okay. So, dann früh waren es 14 Grad, Barkoppel, Berne, Hotspot gemessen, der macht gute 115, down 140 ab in Berne. Dann wieder Berliner Tor, Mittag beim Speisewagen, Heimwege, Berliner Tor mit dem Hotspot wieder für alle. Wandsbek-Gartenstadt kam man schon wieder auf dem falschen Bahnsteig an. Das war mindestens das zweite Mal diese Woche, wenn nicht sogar das dritte Mal. Dafür gab es in Meindorfer Weg dann noch überraschend einen Hotspot, den dann auch spontan ausgemessen, 287, down 322 ab. Und zu Hause festgestellt, dass die größere Tasche mit dem festen Lederband anfängt, das Band mit Rissen zu versehen. So, es ist noch keiner, der auch noch ansatzweise durchgehen würde. Es ist auch noch keiner, der irgendwie komplett von vorne nach hinten durchgucken würde. Aber ja, ich traue dem Band nur begrenzt. Da habe ich dann wieder die kleine Tasche, die ich vor einem halben Jahr wegen, weil sich die Karabiner gelöst hatten. Quink. Dann wieder rausgeholt. So, dann Donnerstag, 15 Grad, Barkoppel, Berliner Tor. Im O2-Forum meint dann ein Moderator, ja, der Techniker würde wohl die Fritzbox mitbringen. Mittag beim Speisewagen, nachmittags, also eigentlich Vormittag, fiel Chef dann auf, dass er noch irgendwas mit mir zu besprechen hätte. Dachte ich so, was zum Fick wird das jetzt, wenn es fertig ist? Ja, Chef ist aufgefallen, dass ich Urlaub habe. Ja, das ist ja schön, dass dir das auffällt. Das ist aber genehmigt, du Nase. Ja, also eigentlich wäre das ja normalerweise eine Geschichte, wo man dann alle Leute zusammenruft und dann in Erfahrung bringt, ob irgendjemand etwas dagegen hat. Da habe ich gesagt, ja, ich habe das mit Projekt und mit den internen Vorgesetzten abgekaspert und habe das auch in den Antrag reingeschrieben. Und war davon ausgegangen, weil ich das da reingeschrieben habe, hast du mir das Ding genehmigt. Wenn sich jetzt rausstellt, du bist nicht in der Lage zu lesen, ja, wie wünschst du denn in Zukunft zu kommunizieren? So, weil Hintergrund ist, wie ist denn die Entwicklungstruppe ab dem nächsten Jahr aufgestellt oder überhaupt aufgestellt, wo uns die ganzen Internen ja jetzt alle abhanden kommen? Die Frage, da hatte er nämlich einen Termin für nächste Woche eingestellt. Wo mir so klar ist, ja, also in meinem Urlaub gehe ich nicht zu irgendwelchen Terminen auf Arbeit. Und überhaupt gar keinen Umständen gehe ich dahin. So, ja, und jetzt ist das Angebot so, ja, ich kriege dann am 17. dann auch nochmal eine Einweisung. Whatever. So, Heimweg ging dann wieder über Berliner Tor beim Hotspot fürs X. Dann stand gestern auch Tag 63 mit allen Ringen. Jetzt habe ich erstmal 2 Wochen Urlaub, Montag eben den Zahnarzt und nächste Woche das letzte MPS ever. So, und nein, Plakate habe ich jetzt noch keine gesehen. Was teilweise was damit zu tun haben könnte, dass ich es geschafft habe, mich in der Woche auch immer wieder fertig zu machen, was dann nicht alles hier beim Festnetz schief gehen kann. Also insbesondere als am Montag da ein Anruf von mutmaßlich der Hotline eingeschlug und mir nicht so klar war, was der denn mir eigentlich mitteilen wollte. Ich mutmaße mal. Da wollte mir der Mensch eigentlich nur mitteilen, ja, der Termin 5. September ist bestätigt und war vormittags. So, aber du kannst bei der O2-Blubber-Hotline kannst du nicht zurücktelefonieren, zurückrufen. Da heißt es nur so, ja, ist ja schön, dass du versucht hast, uns zu erreichen, aber nö. Wenn ich die normale Hotline-Nummer wähle, dann hat er nur eine Bandansage für mich, so, ja, am 5. kommt ein Techniker. Ihre Anwesenheit ist nicht nötig. Ja, Bullshit, sagt der Brief, der immerhin dann gestern auch mal in Papierform eingetroffen ist. Gut, ich habe ihn mir dann zwischendurch auch schon mal ausgedruckt, von daher, ja. So, und dann kommen wir jetzt aber in der Musik, noch mehr Musik und Hinterher-Ecke an. In der Musikecke hätte ich erstmal das 17. PS 22 von 2018, The Giving Tree, 3 Minuten 59. Dann das allerletzte PS 22 von 2018, das 24. Video, Leave a Light On mit vom 30. Mai mit, ach nee, der 30. Mai mit Nies, das ist das Giving Tree. Ach, passt schon. Und danach, ganz klassisch, David Foster Wallace, This is Water 2243. Kriegt ihr dann noch auf und in die Ohren und ich sage dann danke fürs Anhören, fürs Runterladen, weniger fürs Streamen, für den Fall, dass euch überkommt und ihr irgendeine Form von Reaktion auf irgendwas, was ich hier von mir gelabert habe, in meine Richtung loswerden wollen würdet, wäret ihr herzlich dazu eingeladen, das in meine Richtung zu kommunizieren, indem ihr einen Tweet at Kompott, eine Mail an kombiblog@gmail.com oder einen Kommentar am kombiblog.de und dem Eintrag zu Kompott 665 Teil 3 einstelltet. Dann wünsche ich euch viel Spaß mit den 2 Stücken Musik und dem 1 Stück Outro und bis zum nächsten Mal, wenn er nichts dazwischen kommt.
I don't know if you are aware, but The Giving Tree was a song that was taught to me by this cutie pie right here. And I think it would be a really wonderful idea if he sang it all together with my niece, my nephew, even my brother and my sister-in-law. We ready?
All the leaves on the giving tree have fallen, no shade to crawl in underneath. God's cut from a pocket knife where you carve.
Anybody feels like perspiring, I'd invite you to go ahead because I'm sure going to. In fact, I'm going to get a hanky right here. Greetings, thanks, and congratulations to Kenyon's graduating class of 2005. There are these two young fish swimming along, and they happen to meet an older fish swimming the other way, who nods at them and says, "Morning, boys, how's the water?" And the two young fish swim on for a bit, and then eventually one of them looks over at the other and goes, "What the hell is water?" This is a standard requirement of U.S. commencement speeches, the deployment of didactic little parable-ish stories. The story thing turns out to be one of the better, less bullshitty conventions of the genre. But if you're worried that I plan to present myself here as the wise older fish explaining what water is to you younger fish, please don't be. I am not the wise old fish. The point of the fish story is merely that the most obvious, important realities are often the ones that are hardest to see and talk about. Stated as an English sentence, of course, this is just a banal platitude. But the fact is that in the day-to-day trenches of adult existence, banal platitudes can have a life-or-death importance. Or so I wish to suggest to you on this dry and lovely morning. Of course, the main requirement of speeches like this is that I'm supposed to talk about your liberal arts education's meaning, to try to explain why the degree you're about to receive has actual human value instead of just a material payoff. So let's talk about the single most pervasive cliche in the commencement speech genre, which is that a liberal arts education is not so much about filling you up with knowledge as it is about, quote, teaching you how to think. If you're like me as a student, you've never liked hearing this, and you tend to feel a bit insulted by the claim that you've needed anybody to teach you how to think, since the fact that you even got admitted to a college this good seems like proof that you already know how to think. But I'm going to posit to you that the liberal arts cliche turns out not to be insulting at all, because the really significant education in thinking that we're supposed to get in a place like this isn't really about the capacity to think, but rather about the choice of what to think about. If your total freedom of choice regarding what to think about seems too obvious to waste time discussing, I'd ask you to think about fish and water and to bracket for just a few minutes your skepticism about the value of the totally obvious. Here's another didactic little story. There are these two guys sitting together in a bar in the remote Alaskan wilderness. One of the guys is religious, the other's an atheist, and the two are arguing about the existence of God with that special intensity that comes after about the fourth beer. And the atheist says, "Look, it's not like I don't have actual reasons for not believing in God. It's not like I haven't ever experimented with the whole God and prayer thing. Just last month, I got caught away from camp in that terrible blizzard, and I was totally lost, and I couldn't see a thing, and it was 50 below. And so I tried it. I fell to my knees in the snow and cried out, 'Oh God, if there is a God, I'm lost in this blizzard, and I'm going to die if you don't help me.'" And now, in the bar, the religious guy looks at the atheist all puzzled. "Well, then you must believe now," he says. "After all, here you are, alive." The atheist just rolls his eyes. "No, man, all that was a couple Eskimos happened to come wandering by and they showed me the way back to camp." It's easy to run this story through a kind of standard liberal arts analysis. The exact same experience can mean two totally different things to two different people, given those people's two different belief templates and two different ways of constructing meaning from experience. Because we prize tolerance and diversity of belief, nowhere in our liberal arts analysis do we want to claim that one guy's interpretation is true and the other guy's is false or bad. Which is fine, except we also never end up talking about just where these individual templates and beliefs come from, meaning where they come from inside the two guys. As if a person's most basic orientation toward the world and the meaning of his experience were somehow just hardwired, like height or shoe size, or automatically absorbed from the culture, like language. As if how we construct meaning were not actually a matter of personal, intentional choice. Plus, there's the matter of arrogance. The non-religious guy is so totally certain in his dismissal of the possibility that the passing Eskimos had anything to do with his prayer for help. True, there are plenty of religious people who seem arrogantly certain of their own interpretations, too. They're probably even more repulsive than atheists, at least to most of us. But religious dogmatist problem is exactly the same as the story's unbeliever, blind certainty. A close-mindedness that amounts to an imprisonment so total that the prisoner doesn't even know he's locked up. The point here is that I think this is one part of what teaching me how to think is really supposed to mean, to be just a little less arrogant, to have just a little critical awareness about myself and my certainties, because a huge percentage of the stuff that I tend to be automatically certain of is, it turns out, totally wrong and deluded. I have learned this the hard way, as I predict you graduates will too. Here is just one example of the total wrongness of something I tend to be automatically sure of. Everything in my own immediate experience supports my deep belief that I am the absolute center of the universe, the realest, most vivid, and important person in existence. We rarely talk about this sort of natural basic self-centeredness because it's so socially repulsive, but it's pretty much the same for all of us. It is our default setting, hardwired into our boards at birth. Think about it. There is no experience you have had that you are not at the absolute center of. The world as you experience it is there in front of you or behind you, to the left or right of you, on your TV or your monitor, and so on. Other people's thoughts and feelings have to be communicated to you somehow, but your own are so immediate, urgent, real. Please don't worry that I'm getting ready to lecture you about compassion or other directedness or all the so-called virtues. This is not a matter of virtue. It's a matter of my choosing to do the work of somehow altering or getting free of my natural hardwired default setting, which is to be deeply and literally self-centered, and to see and interpret everything through this lens of self. People who can adjust their natural default setting this way are often described as being well-adjusted, which I suggest to you is not an accidental term. Given the triumphant academic setting here, an obvious question is how much of this work of adjusting our default setting involves actual knowledge or intellect. This question gets very tricky. Probably the most dangerous thing about an academic education, at least in my own case, is that it enables my tendency to over-intellectualize stuff, to get lost in abstract arguments inside my head instead of simply paying attention to what's going on right in front of me, paying attention to what is going on inside me. As I'm sure you guys know by now, it is extremely difficult to stay alert and attentive instead of getting hypnotized by the constant monologue inside your own head. Maybe happening right now. 20 years after my own graduation, I have come gradually to understand that the liberal arts cliche about teaching you how to think is actually shorthand for a much deeper, more serious idea. Learning how to think really means learning how to exercise some control over how and what you think. It means being conscious and aware enough to choose what you pay attention to and to choose how you construct meaning from experience. Because if you cannot exercise this kind of choice in adult life, you will be totally hosed. Think of the old cliche about, quote, the mind being an excellent servant but a terrible master. This, like many cliches, so lame and unexciting on the surface, actually expresses a great and terrible truth. It is not the least bit coincidental that adults who commit suicide with firearms almost always shoot themselves in the head. They shoot the terrible master. And the truth is that most of these suicides are actually dead long before they pull the trigger. And I submit that this is what the real, no-bullshit value of your liberal arts education is supposed to be about. How to keep from going through your comfortable, prosperous, respectable adult life dead, unconscious, a slave to your head and to your natural default setting of being uniquely, completely, imperially alone, day in and day out. That may sound like hyperbole or abstract nonsense. Let's get concrete. The plain fact is that you graduating seniors do not yet have any clue what day in, day out really means. There happen to be whole, large parts of adult American life that nobody talks about in commencement speeches. One such part involves boredom, routine, and petty frustration. The parents and older folks here will know all too well what I'm talking about. By way of example, let's say it's an average adult day, and you get up in the morning, go to your challenging white-collar college graduate job, and you work hard for 8 or 10 hours, and at the end of the day you're tired and somewhat stressed, and all you want is to go home and have a good supper and maybe unwind for an hour and then hit the sack early, because of course you have to get up the next day and do it all again. But then you remember there's no food at home. You haven't had time to shop this week because of your challenging job. And so now, after work, you have to get in your car and drive to the supermarket. It's the end of a workday, and the traffic is apt to be very bad. So getting to the store takes way longer than it should. And when you finally get there, the supermarket is very crowded, because of course it's the time of day when all the other people with jobs also try to squeeze in some grocery shopping. And the store is hideously fluorescently lit and infused with soul-killing Muzak or corporate pop. And it's pretty much the last place you want to be. But you can't just get in and quickly out. You have to wander all over the huge, overlit store's confusing aisles to find the stuff you want. And you have to maneuver your junky cart through all these other tired, hurried people with carts, et cetera, cutting stuff out because it's a long ceremony. And eventually, you get all your supper supplies, except now it turns out there aren't enough checkout lanes open, even though it's the end of the day rush. So the checkout line is incredibly long, which is stupid and infuriating. But you can't take your frustration out on the frantic lady working the register, who is overworked at a job whose daily tedium and meaninglessness surpasses the imagination of any of us here at a prestigious college. But anyway, you finally get to the checkout line's front, and you pay for your food, and get told to have a nice day in a voice that is the absolute voice of death. And then you have to take your creepy, flimsy plastic bags of groceries in your cart with the one crazy wheel that pulls maddeningly to the left, all the way out through the crowded, bumpy, littery parking lot. And then you have to drive all the way home through slow, heavy, SUV-intensive rush hour traffic, et cetera, et cetera. Everyone here has done this, of course, but it hasn't yet been part of you graduates' actual life routine, day after week, after month, after year. But it will be. And many more dreary, annoying, seemingly meaningless routines besides. But that is not the point. The point is that petty, frustrating crap like this is exactly where the work of choosing is going to come in. Because the traffic jams and crowded aisles and long checkout lines give me time to think. And if I don't make a conscious decision about how to think and what to pay attention to, I'm going to be pissed and miserable every time I have to shop. Because my natural default setting is the certainty that situations like this are really all about me, about my hungriness and my fatigue and my desire to just get home. And it's going to seem, for all the world, like everybody else is just in my way. And who are all these people in my way? And look at how repulsive most of them are, and how stupid and cow-like and dead-eyed and non-human they seem in the checkout line. Or at how annoying and rude it is that people are talking loudly on cell phones in the middle of the line. And look at how deeply, personally unfair this is. Or, of course, if I'm in a more socially conscious liberal arts form of my default setting, I can spend time in the end of the day traffic being disgusted about all the huge, stupid, lane-blocking SUVs and Hummers and V12 pickup trucks burning their wasteful, selfish 40-gallon tanks of gas. And I can dwell on the fact that the patriotic or religious bumper stickers always seem to be on the biggest, most disgustingly selfish vehicles, driven by the ugliest, see, this is an example of how not to think. Biggest, most disgustingly selfish vehicles driven by the ugliest, most inconsiderate and aggressive drivers. And I can think about how our children's children will despise us for wasting all the future's fuel and probably screwing up the climate, and how spoiled and stupid and selfish and disgusting we all are, and how modern consumer society just sucks, and so on and so forth. You get the idea. If I choose to think this way in the store and on the freeway, fine. Lots of us do. Except thinking this way tends to be so easy and automatic that it doesn't have to be a choice. It is my natural default setting. It's the automatic way that I experience the boring, frustrating, crowded parts of adult life when I'm operating on the automatic, unconscious belief that I am the center of the world and that my immediate needs and feelings are what should determine the world's priorities. The thing is that, of course, there are totally different ways to think about these kinds of situations. In this traffic, all these vehicles stuck and idling in my way, it's not impossible that some of these people in SUVs have been in horrible auto accidents in the past, and now find driving so terrifying that the therapist has all but ordered them to get a huge, heavy SUV so they can feel safe enough to drive. Or that the Hummer that just cut me off is maybe being driven by a father whose little child is hurt or sick in the seat next to him, and he's trying to get this kid to the hospital, and he's in a way bigger, more legitimate hurry than I am. It is actually I who am in his way. Or I can choose to force myself to consider the likelihood that everyone else in the supermarket's checkout line is just as bored and frustrated as I am, and that some of these people probably have much harder, more tedious or painful lives than I do. Again, please don't think I'm giving you moral advice, or that I'm saying you're supposed to think this way, or that anyone expects you to just automatically do it, because it's hard. It takes will and effort. And if you are like me, some days you won't be able to do it, or you just flat out won't want to. But most days, if you're aware enough to give yourself a choice, you can choose to look differently at this fat, dead-eyed, over-made-up lady who just screamed at her kid in the checkout line. Maybe she's not usually like this. Maybe she's been up 3 straight nights holding the hand of her husband who's dying of bone cancer. Or maybe this very lady is the low-wage clerk at the motor vehicles department who just yesterday helped your spouse resolve a horrific, infuriating red tape problem through some small act of bureaucratic kindness. Of course, none of this is likely, but it's also not impossible. It just depends what you want to consider. If you're automatically sure that you know what reality is and who and what is really important, if you want to operate on your default setting, then you, like me, probably won't consider possibilities that aren't annoying and miserable. But if you've really learned how to think, how to pay attention, then you will know you have other options. It will actually be within your power to experience a crowded, hot, slow, consumer hell type situation as not only meaningful, but sacred, on fire with the same force that lit the stars, love, fellowship, the mystical oneness of all things deep down. Not that that mystical stuff's necessarily true. The only thing that's capital T true is that you get to decide how you're going to try to see it. This, I submit, is the freedom of real education, of learning how to be well-adjusted. You get to consciously decide what has meaning and what doesn't. You get to decide what to worship. Because here's something else that's weird but true. In the day-to-day trenches of adult life, there is actually no such thing as atheism. There is no such thing as not worshiping. Everybody worships. The only choice we get is what to worship. And a compelling reason for maybe choosing some sort of God or spiritual type thing to worship, be it JC or Allah, be it Yahweh or the Wiccan mother goddess or the Four Noble Truths or some inviolable set of ethical principles, is that pretty much anything else you worship will eat you alive. If you worship money and things, if they are where you tap real meaning in life, then you will never have enough. Never feel you have enough. It's the truth. Worship your own body and beauty and sexual allure, and you will always feel ugly. And when time and age start showing, you will die a million deaths before they finally plant you. On one level, we all know this stuff already. It's been codified as myths, proverbs, cliches, epigrams, parables, the skeleton of every great story. The whole trick is keeping the truth up front in daily consciousness. Worship power, you will end up feeling weak and afraid, and you will need ever more power over others to numb you to your own fear. Worship your intellect, being seen as smart, you will end up feeling stupid, a fraud, always on the verge of being found out. Look, the insidious thing about these forms of worship is not that they're evil or sinful, it is that they are unconscious. They are default settings. They're the kind of worship you just gradually slip into, day after day, getting more and more selective about what you see and how you measure value without ever being fully aware that that's what you're doing. And the so-called real world will not discourage you from operating on your default settings, because the so-called real world of men and money and power hums merrily along on the fuel of fear and anger and frustration and craving and the worship of self. Our own present culture has harnessed these forces in ways that have yielded extraordinary wealth and comfort and personal freedom. the freedom all to be lords of our own tiny skull-sized kingdoms, alone at the center of all creation. This kind of freedom has much to recommend it. But of course, there are all different kinds of freedom, and the kind that is most precious you will not hear much talked about much in the great outside world of wanting and achieving and displaying. The really important kind of freedom involves attention and awareness and discipline and being able truly to care about other people and to sacrifice for them over and over in myriad petty little unsexy ways every day. That is real freedom. That is being educated and understanding how to think. The alternative is unconsciousness, the default setting, the rat race, the constant gnawing sense of having had and lost some infinite thing. I know that this stuff probably doesn't sound fun and breezy or grandly inspirational the way a commencement speech is supposed to sound. What it is, as far as I can see, is the capital T truth with a whole lot of rhetorical niceties stripped away. You are, of course, free to think of it whatever you wish. But please don't just dismiss it as some finger-wagging Dr. Laura sermon. None of this stuff is really about morality or religion or dogma or big fancy questions of life after death. The capital T truth is about life before death. It is about the real value of a real education, which has almost nothing to do with knowledge and everything to do with simple awareness. Awareness of what is so real and essential, so hidden in plain sight all around us all the time, that we have to keep reminding ourselves over and over, this is water. This is water. It is unimaginably hard to do this, to stay conscious and alive in the adult world day in and day out. Which means yet another grand cliche turns out to be true. Your education really is the job of a lifetime. And it commences now. I wish you way more than luck.